Heute reden wir mal über die gewaltfreie Kommunikation. Die gewaltfreie Kommunikation, ich habe ein ganz interessantes Verhältnis zu ihr, weil sie einerseits ihre Grundlagen stellen, auch die Grundlagen meiner Arbeit dar. Ihre Grundannahme, dass Menschen grundsätzlich handeln, weil sie sich Bedürfnisse erfüllen, dass jede menschliche Interaktion und jede menschliche Handlung ein Versuch ist, Bedürfnisse zu erfüllen, ist einer der wichtigsten Pfeiler unserer Arbeit hier beim Kompass und unseres Denkens über junge Menschen oder insgesamt über Menschen. Das ist aber nichts, was die gewaltfreie Kommunikation erfunden hat. Ich finde nur, dass Marshall Rosenberg es in seiner Arbeit ganz besonders prägnant formuliert hat, besonders einfach verständlich. Dem zugrunde liegt das humanistische Menschenbild, was man sowohl in der Philosophie als auch in der Psychologie schon seit einiger Zeit findet. Die gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg hat dann das Ganze genommen und runtergebrochen zu relativ einfachen Schritten. Und ich möchte es nochmal vorweg schicken. Es ist einerseits die Grundlage meiner Arbeit und die gewaltfreie Kommunikation hat mir unglaubliche Hilfe geleistet, speziell in dem Bereich zu lernen, meine Bedürfnisse und meine Gefühle zu benennen und zu fühlen und überhaupt in den Mittelpunkt einer Kommunikation zu stellen. Nicht davon auszugehen, dass andere automatisch wissen müssen, was ich meine. Und nicht davon auszugehen, dass die Sachlage mein Problem ist, sondern die dahinterstehenden Bedürfnisse und Gefühle hat mir eine ganze Welt eröffnet. Die gewaltfreie Kommunikation hat auch ein relativ einfaches Instrument geschaffen, was einem helfen kann, wenn man wie ich nie gelernt hat, über Gefühle zu sprechen, die auszudrücken und Bedürfnisse zu benennen. Das vorweg. Meine Kritik an der gewaltfreien Kommunikation knüpft nicht an der Stelle an. Ich sehe ihren Wert und ich sehe die Idee dahinter und ich halte die nach wie vor für unglaublich wichtig. Meine Kritik an der gewaltfreien Kommunikation liegt vor allem in der Methodik, die genutzt wird. Ich schließe hier übrigens inhaltlich an einen Artikel an, den ich vor kurzem im Unerzogen-Magazin gelesen habe. Wir verlinken euch den hier auch nochmal, in dem es vor allem darum geht, dass gewaltfreie Kommunikation sehr, sehr privilegienblind ist. Dieser Kritik kann ich mich nur anschließen. Gewaltfreie Kommunikation setzt extrem viel voraus. Zum Beispiel, dass ich die richtigen Worte habe und den sprachlichen Zugang zu meinen Gefühlen und Bedürfnissen. Oder dass ich überhaupt gehört und wahrgenommen und ernst genommen werde, was nicht alles völlig in meiner Hand liegt. Oder dass bestimmte Bedürfnisse gar nicht erst groß genannt werden in der ursprünglichen Literatur der gewaltfreien Kommunikation, weil sie Bedürfnisse sind, die nicht im Mittelpunkt der Theorie stehen, die sich nun mal sehr, sehr weiß, europäisch, zentrisch aufstellt. Diese Kritik finde ich sehr, sehr hilfreich und sehr passend und mir hat auch die Zusammenfassung in dem im Unerzogen-Magazin da sehr in meinen Gedanken geholfen. Meine Kritik in Bezug auf den Umgang der gewaltfreien Kommunikation mit Kindern ist nochmal ein kleines bisschen eine andere, knüpft aber nahtlos an diesen sehr empfehlenswerten Artikel an. Das eine ist, dass gewaltfreie Kommunikation im Umgang mit Kindern gerne vergisst, dass der vierte Schritt in der Methodologie, die Rosenberg auf der humanistischen Psychologie aufgebaut hat, dass der vierte Schritt eine sogenannte Bitte ist. Im Umgang mit Kindern ist eine sehr verbreitete Idee, dass dieser vierte Schritt, die Bitte, bei Kindern als Befehl verstanden werden kann. Das ist eine hochproblematische Idee. Ich habe Jahre damit zugebracht, in verschiedenen Foren und Gruppen mit zum Thema gewaltfreie Kommunikation zu sein, um mehr darüber zu lernen. Und wie ich eingangs schon sagte, habe ich da sehr viel Wunderbares auch dabei gelernt. Aber eine Sache, die mir sehr aufgefallen ist, ist, dass das die Idee, dass ich eine Kommunikation offen gestalte, und eine Bitte ist immer offen. Eine Bitte ist eine Bitte. Ich sage einer Person, das ist das, was ich brauche, das ist das, was ich fühle, und ich bitte dich, diese Sache zu tun, um mir mein Bedürfnis zu helfen, zu erfüllen, dann kann diese Person immer Nein sagen. Rosenberg selber war da sehr, sehr, sehr unmissverständlich. Und ich finde es sehr schade, wie das insgesamt heruntergewässert wurde. Aber in Bezug auf Kinder ist ja auch noch die Verantwortung andersrum. Das Kind hat null Verantwortung dafür, dass es uns unsere Bitten erfüllt, wenn sie denn mal echte Bitten wären, gehen wir mal von diesem Fall aus, sondern wir haben auch noch die Verantwortung für das Kind und nicht andersrum. Nun ist es auch noch so, dass es eine extrem verbreitete Idee gibt, dass man nur Bitte sagen muss und dann ist es nett, aber die Kinder im Endeffekt überhaupt keine Wahl haben. Gewaltfreie Kommunikation kann unsere Überlegenheit in der Möglichkeit, uns sprachlich auszudrücken, hier absolut brutal ausnutzen. Ich glaube, das ist eine der furchtbarsten Erscheinungen, die ich in der gewaltfreien Kommunikation gesehen habe, ist das, was mein Sohn immer leise gemein genannt hat, als er klein war und noch mit Pädagogen zu tun hatte. Das ist dieses freundliche Sprechen und am Ende hat das Kind keine Wahl. Also es wird bitte gesagt, kannst du das bitte bleiben lassen, kannst du das bitte so machen, aber es ist keine Bitte, es ist kein Gegenüber. Ich habe die richtigen Worte gewählt, aber am Ende gebe ich dir nicht deine Würde und du hast keine Wahl, Nein zu sagen. Pseudobitten sind eines der größten Probleme, was ich sehe in der Anwendung an kleinen Kindern. Und ganz ehrlich, da finde ich diese 4 Schritte überhaupt nicht hilfreich. Wenn ich am Ende mich nur entlang den 4 Schritten hangele und nur entlang eines Musters hangele, von dem ich glaube, ich muss das erfüllen und dann ist es gewaltfrei, dann übernehme ich ja noch nicht mehr die Verantwortung für die Gewalt, die ich dabei ausübe, wenn ich jemandem keine Wahl mehr lasse. Wenn ich sage, Karl Friedrich, könntest du bitte deine Sachen aufräumen, und dann wird Karl Friedrich freundlich lächelnd dazu gezwungen, ist das genauso Gewalt. Das Problem ist nur, weil wir es mit Kindern zu tun haben, dass das Kind es noch nicht mehr identifizieren kann. Wir bekommen eine sogenannte Double-Bind-Botschaft hier mit reingebaut. Ehrlich? Es ist mir 1000-mal lieber, du sagst, Karl Friedrich, du hast keine Wahl, du räumst jetzt deinen Scheiß auf, und dann steht es da halt nicht so, wie man das angeblich macht mit der gewaltfreien Kommunikation. Die wortwörtliche Interpretation ist hier meines Erachtens das Problem. Die Methode ist das Problem. Die dahinterstehende Haltung wird nicht mehr transportiert, wenn am Ende mein Gegenüber vollkommen entwürdigt wird. Das zweite Problem, was ich sehe, und das habe ich eben schon ein bisschen gesagt, ist, dass gegenüber Kindern gewaltfreie Kommunikation ein sehr hohes Level an Verständnis, Formulierungsmöglichkeiten und Kommunikation voraussetzt. Und Kinder müssen das halt noch lernen. Also die brauchen halt noch ein bisschen, um zu lernen, wie man Dinge formuliert und wie man das kommuniziert. Ich finde, dass wir nicht genug darüber sprechen, was diese Überlegenheit in der Formulierung von Erwachsenen gegenüber Kindern macht. Dass wenn ein Kleinkind sich brüllend auf den Boden wirft, weil wir eben in einer adultistischen Gesellschaft leben, oft viel weniger Bedeutung beimessen, als wenn wir selber sagen, mein liebes Kind, ich fühle mich momentan sehr unwohl in meinem Bedürfnis, respektvoll behandelt zu werden, deswegen darfst du nicht mehr rumschreien, weil wir damit auch tendenziell eine Überlegenheit unserer Kommunikation kultivieren. Und ich finde, wir müssen besser darauf achten, dass wir nicht sagen, je alle Kommunikation, die nicht nach diesen 4 Schritten stattfindet, alle Kommunikation, die nicht super nett und freundlich wirkt, ist schlechtere Kommunikation. Die Überlegenheitstendenzen finde ich hier gefährlich, ganz besonders in Bezug auf Kinder, die ja nun mal keine Chance haben und das erstmal lernen müssen und sich verbal so nicht ausdrücken können. Also das ist meine zweite große Kritik gegenüber Kindern. Das nächste Problem ist die Methodisierung an und für sich. Kommunikative Prozesse sind viel, viel komplexer als das, was wir sagen. Wenn ich etwas in eine Methode reinstecke, und sage, das sind die Möglichkeiten. Denn ist natürlich einerseits, ich sehe hier absolut die Leistung, die Rosenberg erbracht hat und die ja auch von den GfK-LehrerInnen, die ich kenne, auch ganz wunderbar weitergetragen wird. Das ist mehr eine Frage der inneren Haltung als eine Frage der Formulierung, aber die Methode, die sozusagen angewendet wird, kann unheimlich hilfreich sein. Und ich selber habe diese Methode angewendet, als ich noch gar nicht wusste, wie man mit anderen Menschen zugewandt redet. Ich finde das total nachvollziehbar, dass man das an sich reißt und sagt, oh Gott, endlich sag mir jemand, was ich machen muss. Das Problem ist, wenn mir nicht klar ist, dass die Haltung wichtiger ist als die Methode und dass Kommunikation viel, viel mehr ist als die Worte, die ich benutze. Ich habe eben an einem Beispiel gesagt, wenn ich jemanden bitte, ganz super freundlich und die Person hat keine Wahl, dann ist es ein Befehl und dann ist das gewaltvoll, weil ich eine andere Person dazu zwinge, etwas zu tun oder zu lassen. Und da finde ich es hilfreicher, das auch als Gewalt zu markieren, als mich mithilfe des methodischen Bausteins auf der scheinbar gewaltfreien Seite zu sehen. Es ist eine große Gefahr, gerade gegenüber Kindern. Es ist auch so, dass die Methode der gewaltfreien Kommunikation nicht in jeder Situation und immer und für jeden passend sein kann. Dass sie kulturelle und soziale Unterschiede massiv negiert. Allein die Sprache, wie ich sie verwende, kann extrem unterschiedlich sein. Und diese vier Schritte können super, super unpassend, überhaupt nicht authentisch und zur Verbindung beitragend sein, wenn ich sie wortwörtlich nehme. Es ist auch so, dass diese vier Schritte meines Erachtens mehr Vorschläge sind für Schritte, die ich in meinem Kopf machen kann. Was fühle ich? Was sind da für Bedürfnisse da? Was brauche ich? Kann ich eine konkrete Bitte formulieren? Finde ich super hilfreiche Fragen, aber keine schematische Art und Weise zu kommunizieren. Und es lässt eben völlig außen vor, was wir noch alles kommunizieren an nonverbaler und kontextueller Situation. Ich finde, ein gutes Beispiel sind Schulen, die sich bemühen um gewaltfreie Kommunikation, aber weiter in einem extrem krassen systemischen Korsett stecken, in denen Kinder eben nicht entscheiden können und in denen es eben ganz, ganz, ganz wenig Freiheiten gibt. Dann da drin gewaltfrei kommunizieren zu wollen, kommt mir wie eine Perversion vor. Ja, also ein bisschen so, als würde man, ein bisschen so wie diese typischen Erziehungstipps, frag doch dein Kind, ob es die Medizin aus einem rosanen oder einem blauen Becher haben will. Also die Frage, es gibt keine echte Freiheit, es gibt nur die Freiheit, wie will ich die Pille am besten schlucken. So ein bisschen so kommt mir das vor. Und das kann Kommunikation nicht fixen. Also das kann verbale Kommunikation, kann systemische Probleme nicht angreifen. Auch darauf geht der Artikel übrigens ein, der mich auf diese Gedanken gebracht hat, auf eine ganz wunderbare Art und Weise. Und auch das Nonverbale muss mitgedacht werden. Ich habe selten so viel massive Gewalt erlebt, wie von Menschen, die gewaltfreie Kommunikation praktizieren. Weil die nonverbalen, systemischen und die Situation umgebenden Faktoren nicht mit einbedacht werden. Und ein letzter Punkt. Gewaltfreie Kommunikation ist meines Erachtens ein falscher Titel, weil Gewalt keine Frage der Intention ist. Gewalt ist etwas, was zwischenmenschlich entsteht. Du kennst das bestimmt, du sagst zu deinem Kind irgendwas, du meinst das total nett oder du machst einen Witz oder du schlägst was vor und dein Kind ist total verletzt. Passiert auch mit anderen Erwachsenen. Wir machen irgendwas, von dem wir denken, das wäre total nett oder das wäre ganz okay oder wo wir gar nicht weiter drüber nachdenken und wir haben eine andere Person damit verletzt. Das Schlimmste, was wir machen können, wenn wir andere Menschen verletzen, und wir werden andere Menschen verletzen, weil wir in Sozialverbänden leben, da werden immer Konflikte kommen, da wird es immer wieder Verletzungen geben. Das Schlimmste, was wir machen können, ist zu sagen, aber ich habe es doch gut gemeint. Wir alle wissen, wie das unser Selbstbewusstsein und unser Gefühl zerstören kann, wenn eine Person uns verletzt. Wir machen die Person darauf aufmerksam und die Person sagt, aber ich habe es doch nur gut gemeint. Aber das war doch gar nicht böse gemeint. Dieses Vorgehen ist vollkommen normal im Umgang mit Kindern. Das ist eines der großen Probleme in meiner Arbeit, dass Menschen nicht verstehen, dass ihre Intention scheißegal ist. Solange es nicht ankommt, wie es ankommen soll, ist es scheißegal, wie du es gesagt hast. Eine Methode, die sich auch noch gewaltfrei nennt, birgt immer die Gefahr, dass ich mir sagen kann, solange ich diese 4 Schritte mache, ist das nicht meine Scheißverantwortung, wie es ankommt. Es ist immer meine Scheißverantwortung. Kommunikation ist nichts, was ich aussende und dann ist Schluss und dann geht es nicht weiter. Kommunikation ist etwas Zwischenmenschliches. Es ist genauso wichtig, wie es ankommt, als wie ich es aussende, mit welcher Haltung ich es aussende. Und da ist meines Erachtens scheißegal, ob ich da die super süßesten und niedlichsten Worte benutzt habe oder die perfekte Formulierung benutzt habe. Es ist viel wichtiger, dass ich klar habe, was ich fühle, was ich brauche und was meine Haltung gegenüber einem anderen Menschen ist. Und das ist auch das, was ich am allerersten übersetzen kann. Wie es bei einer anderen Person ankommt, kann ich nicht kontrollieren. Und das ist die große Gefahr in der Theorie, die Rosenberg aufgestellt hat, meines Erachtens. Dass diese Methode dazu verleitet, zu sagen, wenn ich das benutze, dann ist da keine Gewalt mehr. Und ich habe es unzählige Male in der Praxis gesehen. Die Idee, dass es eine Überlegenheit gibt, die Idee, dass diese Schritte mich sozusagen mir das ethische Dilemma der Auseinandersetzung mit anderen sozialen Wesen, die ein anderes Erleben haben und bei denen meine Worte vielleicht nicht so ankommen und meine Kommunikation insgesamt vielleicht nicht so ankommt, wie ich mir das gewünscht habe, dass es mich quasi aus diesem sozialen Dilemma enthebt. Dass es mich davon abhebt, dass es mir die Möglichkeit gibt, zu sagen, ich habe alles richtig gemacht, wenn ich diese Schritte mache, dann ist es immer moralisch richtig. Wir bleiben Menschen und wir bleiben in Sozialverbänden und keine Kommunikationsstrategie kann uns abnehmen, dass wir Fehler machen werden und dass wir andere, auch geliebte Menschen, verletzen werden. Das Mindeste, was wir tun können, ist die Verantwortung dafür zu übernehmen. Das kann keine Methode für uns tun. Mein vorläufiges Fazit, ich habe noch einige andere Kritikpunkte, aber ich höre jetzt an dieser Stelle mal auf. Mein vorläufiges Fazit ist es, die Haltung, die dahinter steht, die Idee, dass wir aufhören, über Verhalten zu reden und anfangen, über Bedürfnisse und Gefühle und das zu reden, was in uns vor sich geht, dass wir auf andere Menschen schauen und ihre Bedürfnisse und Gefühle in den Mittelpunkt nehmen, finde ich eine super Idee. Finde ich eine wahnsinnig tolle Zusammenfassung, die Rosenberg da gemacht hat, von nicht nur seiner Arbeit, sondern der humanistischen Psychologie insgesamt. Finde ich super. Die Methode, die er vorschlägt, finde ich ganz hilfreich, wenn man das erstmal lernen muss, so wie ich das lernen musste. Aber sie ist wie ein Gehstock. Das ist total hilfreich, wenn man gerade nach einem Unfall wieder laufen lernt, so wie ich, nachdem ich mir den Fuß gebrochen habe. Es ist super, es bringt mich woanders hin, aber es ist halt keine dauerhafte Lösung. Manchmal kann das für eine Zeit lang eine Hilfe sein, solange ich das noch lernen muss. Solange mir klar ist, dass es nicht ersetzt, verantwortlich zu bleiben, meine eigenen Worte und meine eigene Wahrheit zu nutzen, mein junges Gegenüber wirklich ernst zu nehmen und dass ich mich hinter diesen Methoden nicht verstecken darf. Das ist, glaube ich, mit das Wichtigste. Das ist mein vorläufiges Fazit. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich jetzt ein paar wichtige Kritikpunkte vergessen habe. Die fallen mir dann immer erst hinterher wieder ein. Aber das ist die Kritik, die ich gerade gegenüber Kindern an dieser Stelle habe. Wenn dir noch Sachen einfallen oder wenn du mir an einer bestimmten Stelle widersprechen möchtest oder wenn du dazu einen Gedanken hast, habe ich total Bock, dass du hier unten drunter deinen Kommentar schreibst. Da freue ich mich schon total drauf, weil ich das eine ganz, ganz spannende Diskussion finde und weil ich so froh bin, dass wir mittlerweile an dem Punkt sind, wo wir das diskutieren können. Ich freue mich auf deinen Kommentar. Bis dann!